Data ist ein Half. Wieder mal on Tour. Zumindest sofern mich die Deutsche Bahn lässt. Ich bin alleine on Tour. Irgendwo ins hinterste Hinterland von NRW, vom Sektor 11. In irgendeinen entfernten Raumsektor. Das sind laute Interferenzien, atmosphärische Störungen, die ich hoffe später ausbleiben. Möglicherweise wird dieser Podcast, wenn er ruhiger wird, trotzdem vom Geschrei und Weinen kleiner Kinder unterbrochen werden. Aber das ist etwas, was wir Podcaster einfach gewöhnt sind. Das haben wir abgehört. So ziemlich alles, nur nicht Rock'n'Roll. Aber irgendwie also wieder passend.
Ja, ich schreibe dem Regisseur das mal nicht, dass du das gecovert hast. Es klang sehr schön, aber es klang nicht nach dem Song, der sein soll, glaube ich.
Ja, ja, aber irgendwie auch wiederum sehr passend. Okay, herzlich willkommen zu Data Seinem Hals. Heute aus Sektor 11, nein, Sektor 219a, Außenposten 11, direkt fernab von jeglicher Zivilisation. Ich begrüße hier Lars, was heißt hier, also ich begrüße Lars in unserem Podcast, Lars von der Lauschzwiebel, der mich hier in seinem Heim begrüßt hat, so rum.
Hallo, ich könnte dir auch alles einfach nur schriftlich hinhalten, weil ich ja bisher nur als Leserbriefschreiber aufgetreten bin.
Stimmt.
In den Folgen. Und entthront wurde als der größte Fan.
Stimmt, du bist unser größter, ehemals größter Fan. Das habe ich schon ganz vergessen.
Nach zwei Episoden.
Nach zwei Episoden.
Wann wurde ich entthront?
Ja. Darauf, auf die Entthronung, Prost mit Bitburger Fassbrause Waldmeister. Denn wie die Hörer, oh, der Lauschzwiebel, boah, ist das fies. Moment. Boah, schmeckt das fies. Meine Fresse. Ist das geil. Mit Waldmeistergeschmack aus natürlichem Aroma, das muss man dazu schreiben. Wie die Hörer der Lauschzwiebel nämlich wissen, gibt es in der Lauschzwiebel eine Rubrik. Essen und Trinken, Junkfood, wie nennt ihr das?
Einfach was wir Seltsames gegessen haben in der letzten Zeit.
Und wir haben jetzt schon mal was Seltsames getrunken. Und dafür habe ich tatsächlich etwas mitgebracht.
Ja, das habe ich schon.
Ja?
Ich habe auch extra ein Schälchen geholt. Orange Smarties. Ob die nach Orange schmecken. Ich kann nicht reden.
Ja.
Ob die nach Orange. Lass mal anfangen. Ob die nach Orange schmecken. Oder ob sie einfach nur orange sind.
Orange Smarties oder Orange Smarties, weil ich die nämlich aus dem English Shop habe. Mach die mal auf.
Vor allem habe ich auch erst gedacht, das hätte irgendwas mit Halloween zu tun, weil wir jetzt bald Halloween haben. Aber es
sieht von der Farbe her aus, auch mit Orange und so dunkelbraun.
Ja, aber es ist ein Pinguin drauf.
Es ist ein Pinguin drauf.
Pinguin ist jetzt nicht der Vogel für Halloween.
Tja, wer weiß.
Wir werden niemals rankommen. Kann man das einfach so aufmachen?
Ja.
Ah ja. Einfach gewaltsam öffnen. Also ich vermute ja, dass sie einfach nur orange sind.
Wahrscheinlich. Eine.
Nein, die haben auch orange Aroma.
Oh ja. Stimme schmeckt so ähnlich wie. Es schmeckt so in etwa orange, wie die Erfrischungsstäbchen nach Orange schmecken.
Genau.
Nun ja.
Aber ich muss auch sagen, die Fassbrause Waldmeister schmeckt immer noch besser als das, was ich heute Morgen aufgetrunken habe, nämlich die Fanta Dark Orange, die dann tatsächlich Bezug zu Halloween hatte.
Super.
Die einfach nur, ich weiß nicht, es war Fanta, Orange und Blutorange, glaube ich, gemischt, wenn man sich die Inhaltsangabe durchgelesen hat. Dann halt mit irgendeinem schwarzen Farbstoff drin. Aber es hat nicht geschmeckt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es an der schwarzen Farbe lag, aber selbst bei dem Orangengeschmack hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können.
Ich bin eh gerade geschmacklich gar nicht so, also meine Geschmacksknospen sind noch von dem Hustenbonbon angeschlagen. Ich bin von der Time der Schimmer noch ein bisschen erkältet.
Dann haben wir auch noch Honigbonbons, glaube ich, irgendwo. Die guten M.O.I.K.A.L.-Honigbonbons
kann ich gleich noch holen. Wir werden sehen. Ich habe noch was mit. Gin Fizz Cocktail Candy Soft and Chewy Gin and Lemon Flavor Gummy Bottles. Alkoholfrei. Scheiße. Darfst du aufmachen.
Sind die auch aus dem British Shop?
Auch aus dem English Shop, glaube ich.
Also wir haben auch gar nicht gesagt, wo wir sind. Ne? Ich habe ja vorher auch in Köln gewohnt. Und bin jetzt letztens umgezogen von der einen Großstadt in die andere Großstadt, nämlich nach Hattingen Niederwenigern. Aha. Ich denke, die einzige Steigerung ins Negative wäre noch unter Niederwenigern.
Noch weniger.
Unter noch weniger.
So, es knistert und jetzt kleben sich wahrscheinlich gleich die Zähne zusammen.
Auf jeden Fall sauer.
Wow. Mmh. No. Schmeckt tatsächlich irgendwie.
Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie Gin Fizz schmeckt, um ehrlich zu sein.
Nee, aber es hat tatsächlich so einen Gin-Geschmack. Wo hast du den Gin nochmal gemacht? Aus irgendwelchen Beeren? Holunder? Nee, also aus irgendwelchen Beeren. Und das schmeckt jetzt tatsächlich nach diesen Beeren. Also es hat einen Gin-Geschmack. Finde schon.
Und, ja, den British Shop werde ich auch vermissen. Da war ich auch regelmäßig, wenn ich in der Innenstadt von Köln war.
Der ist echt cool. Allein für Junkfood eine Quelle an eine Fundgrube. Es ist unglaublich, was die alles an süßer, klebriger Scheiße da haben.
Auch wenn ich nie verstanden habe, die haben halt auch normale Oreos, die dann, glaube ich, das Doppelte oder Dreifache kosten von den Oreos, die man beim Rewe im Supermarkt kauft. Ich meine, die haben auch außergewöhnliche Sorten, die man hier nicht kriegt in Deutschland. Aber kann es halt nicht die normalen Oreos, nur weil die englische Verpackung drumherum ist.
Ja. Aber ich glaube, von diesen Gin-Fizz-Gummiflaschen muss ich Markus mal was mitbringen. Der trinkt gerne Gin. Ich bin eher wenn es um harte Getränke geht, eher ein Wodka-Trinker.
Klingt so, als ob ich hier
Wodka sauf ohne Ende. Das ist nicht der Fall. Das kommt vielleicht auch mal.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ein Knuspermärchen, aber ich wollte sagen, ich habe noch anzubieten Knuspermärchen, Rittersport Winterkreation, Spekulatius.
Bitte her damit, es wintert.
Gib dir mal den ganzen Riegel hier.
Fett. War das eine Mischung, eine Geschmacksexplosion. An der Stelle kriegen wir dann immer von Enervision eine Kritik. Bitte nicht so viel schmatzen.
Ja, das ist ja jetzt nur am Anfang. Das gibt sich ja gleich
wieder. Oh, glaubst du. Ja, der Grund, warum ich heute hier alleine mit Lars aufnehme, ist, ich habe Urlaub und bin dafür, diesen Urlaub benutzt, um nach Hattingen weniger zu reisen. Um heute über einen ganz, ganz besonderen Film zu reden, während die anderen über irgendeinen komischen, relativ unbekannten Film von einem Herrn Scott irgendwas mit Schafen oder so geredet haben. Oder Einhörnern, weiß auch nicht.
Kommt nicht demnächst auch irgendwie so ein Film von so einem J.J. Abrahams ins Kino, irgendwie so ein Nachwuchsregisseur? Irgendwie so eine.
Schon mal gehört.
Irgendwas mit Rittern im Weltall?
Ritter im Weltall, sagt man.
Oder so.
Was. Ja, weiß nicht. Kennt niemand, interessiert sich kein Schwein für.
Und wir haben dafür ein anderes cineastisches Meisterwerk uns angeguckt. Ich mehrfach.
Ich jetzt auch mehrfach. Das erste Mal neulich, als die Familie in der Kirche war und der Film genau die Länge hatte, dass ich den in der Zwischenzeit schauen konnte.
Dann hätte ich ihn auch in der Kirche gucken können, auf dem Smartphone.
Gott verdammt, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Das hätte den Kirchgang tatsächlich mal erträgt. Nee, auch nicht.
Oder so, hey, mein WLAN sagt, ich kann mich mit irgendwas verbinden. Dann hat die Kirche irgendwo so einen Beamer installiert und du kannst das dann so hinter den Altar dann so beamen.
Ja, stell dir das mal vor, du sitzt in der Kirche und du kriegst dann Stimmen und Erscheinungen und du kannst dich mit etwas verbinden. Da ist etwas da draußen.
Ich habe mir damals in der Kirche, wenn mir zu langweilig war, auch öfter vorgestellt, dass einfach Spider-Man hinter dem Altar hin und her schwingen würde.
Das Schlimme ist, ich habe so ein eingebranntes Bild von der Weinecker Kirche, die so ein Betonneubau aus den, ich glaube, 60ern. Das prägt mich, davon träume ich. Ich war da vor Jahren mal wieder drin, weil familiärer Kirchgang. Und ich saß nur da drin und habe mir die Decke, die Wand und alles angeschaut, was ich als Kind schon betrachtet habe, wenn ich mich da so furchtbar gelangweilt habe und die ganzen alten Muster wieder entdeckt, die Muster im Fußboden. Es war ein furchtbares Erlebnis. Ich schloss, ich will da nie wieder reingehen.
Die Kirchen unserer Kindheit.
Was überhaupt nichts mit unserem heutigen Thema zu tun hat. Was für eine Überleitung, what genau. A story, Mark.
Denn wir haben geguckt, das Special Effect Meisterwerk, große Weltraum Oper, Rock'n'Roll Space Patrol, Action is Go. Das ist der volle Titel des Films.
Der volle Titel des Films. Rock'n'Roll Space Patrol, Action is Go. Das ist so großartig.
So, ich glaube übrigens, mittlerweile könnte ich tatsächlich eine Inhaltsangabe des Films machen, aber ich wollte erstmal deine Inhaltsangabe hören.
Du meinst, es gibt da einen Inhalt? Als du mir das gestern geschrieben hast, oh, da kannst du ja die Inhaltsangabe machen. Scheiße. Aber es ist mir auch wirklich gestern, habe ich mir nochmal angeschaut, erst aufgefallen, dass es tatsächlich einen Inhalt gab.
Ja.
Ich dachte, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist einfach nur eine wahllose Aneinanderreihe von Szenen. Und dann habe ich auf IMDb nachgelesen und da stand dann ein beeindruckender Inhalt, der komplett nichts mit dem zu tun hatte, was ich da gerade gesehen habe. Und als ich das dann gestern nochmal nachgeschaut habe, konnte ich so ein bisschen nicht deckungsgleich übereinander legen, aber dann so erkennen, ah, das könnte das gewesen, das haben sie da wohl gemeint. Also ein dicker Nerd und ein dicker Nerd mit Brille und ein langhaariger Nerd in kurzen Hosen rennen durch die Gegend, werden von kleinen Nerds mit Kindermasken zu tun, als wären sie Ninjas, bekämpft und bekämpfen einen etwas weniger dicken Nerd mit vielen Haaren im Gesicht und einer Brille und einem Cape. Und am Schluss sitzt ein dicker alter Mann mit Pfeife in seiner Bibliothek
und redet über die Liebe.
Und dann hört der Film auf, mitten im Satz. Und das ist der Film.
Genau, aber was wir eigentlich gesehen haben, sind ja die Abenteuer von dem Weltraumhelden Buck Fiesta und seinem Kompagnon Red Arrow, die auf dem fernen Planeten Outpost 11 irgendwas mit einem Midas March oder Miners March Da bin ich mir nicht sicher, ob es Midas, wie König Midas oder Miners March ist.
Also bei IMDb steht Midas.
Midas?
Machters March.
Dann gehen wir mal davon aus, dass jemand, der am Film beteiligt war, das geschrieben hat, dann ist es der Midas March.
Ja, aber was es ist, habe ich auch bis zum Schluss nicht rausfinden können.
Das ist ja dann, das ist auch der Satz, wo der alte Mann dann nachher abgebrochen wird.
Ach so.
What exactly is the Midas March? Let me tell you about this. Zu Ende.
Ach, jetzt ergibt das Sinn. Oh mein Gott.
Aber das ist ja das Ende des Films. Jedenfalls, die versuchen diesen Midas March zu verhindern und kommen dabei aber den Machenschaften des bösen, verrückten Wissenschaftlers Dr. Spider Jones auf die Schliche, der aber eigentlich Dr. Lloyd Plaster ist, der einer der ersten Siedler war, der, glaube ich, auf den Kopf gefallen ist und dann böse wurde und seitdem an der Icebox Fusion arbeitet. Was das genau ist, wird auch nicht ganz klar. Es scheint aber irgendwas damit zu tun zu haben, dass man die Zeit zurückspulen kann.
Ja, Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass es das zumindest sein musste. Oder der Film war einfach zu kurz und sie haben noch 10 Minuten gebraucht und haben einfach einen Teil vom Film nochmal einfach abgespielt. Die Icebox Fusion besteht auch aus dem Kühlschrank.
Ne, die
So wie ich
ist im
das im
Kühlschrank. Das ist
Kühlschrank.
irgendwie so ein Kindermusikinstrument gewesen, glaube ich. Da waren irgendwelche Tiere drauf gemalt.
Ja, also es ist ja auch so, am Schluss wird die Zeit zweimal zurückgedreht. Einmal sehen wir das, beim zweiten Mal sehen wir das dann nicht mehr. Da schneiden wir zurück in die Bibliothek, in der das Ganze anfängt. Denn am Anfang des Films sehen wir eine Bibliothek. So richtig mit Kamin und einem
Einer großen Auswahl von Büchern.
vier Bibliothek, die tatsächlich aus vier Büchern besteht. Man sieht am Anfang ganz toll jemanden, der mit seinem Pfeifenstiel, mit seiner richtigen Tabakspfeife, so an den Büchernrücken entlang fährt und dann die Bücher abklopft. Und dann hast du drei Bücher: Canterville Ghost, Canterbury Tales, Krieg und Frieden, Anna Karenina, und dazwischen ein kleiner weißer Band, auf dem steht Space Patrol, Rock'n'Roll Space Patrol Action, it's go. Und den Band, den sucht er sich dann aus, setzt sich hin, fängt an zu lesen und dann geht der Film los.
Genau.
Und das müssen wir gerade noch kurz sagen, bevor, ja, auf diesen, warte mal, jetzt habe ich mich verheddert. Genau, was ich sagen wollte, dahin schneidet dann am Schluss der Film wieder zurück und man kriegt dann noch so ungefähr 10 Minuten
Monolog.
Monolog von diesem dicken alten Mann im Anzug mit Schnauzbart und Pfeife, der auch im Abspann nur als A Fine Intellectualized Gentleman genannt wird.
Werden die Schauspieler nicht auch Thespians genannt?
Ja. Und der erzählt dann, was passiert ist und was nicht passiert ist und dass am Schluss das Ganze so auswirkt, ja. Sie haben sich dann entschlossen, einfach durch die Gegend zu fahren, um mit ihrer Laserpistole auf Kühe zu schießen. Denn die beste Methode, ein Problem, nicht mit einem Problem umgehen zu müssen, ist es von vornherein einfach zu vermeiden. Ja, das ist so ein Satz, den habe ich mir auch erstmal zweimal anhören müssen, bevor ich den verstanden habe.
Aber er ist auch der richtige Experte für die Bücher, weil er in seinem Leben schon einige Bücher, wenn nicht sogar eine Menge gelesen hat, viele ohne Illustration oder ohne Fußnoten.
I've read many books, not to say maybe multiple books. Es ist herrlich. Allein dieser Monolog, der aus unglaublich vielen Phrasen besteht, wo ich so das Gefühl hatte, die hatten so Blöcke an Monologen sich ausgedacht und konnten sich nicht entscheiden, was sie ihm sagen, deshalb haben sie einfach mal nacheinander alles sagen lassen.
Ich habe ja die Hoffnung, dass er das improvisiert hat, aber das wäre schon ziemlich gut improvisiert
Sehr
gewesen
gut.
für den Quatsch, den er von sich gibt.
Ja, was genau ist das eigentlich für ein Film, was wir da angeschaut haben? Ist das, also, du hast ein Faible für schlechte Filme.
Genau, das fällt in die Kategorie No-Budget-Film. Das heißt, man sieht dem Film auch an, dass dafür, ich weiß nicht, $3 ausgegeben wurden
Ungefähr,
vielleicht.
ja.
Vielleicht für hier diese Computerkonsole im Auto, die musste ausgedruckt werden. Vielleicht musste sich auch jemand einen silbernen Handschuh kaufen.
Ja, es sind so ein paar Computeranimationen
Genau.
drin, die dürften vielleicht $3,50 gekostet
Ja, ich
haben.
finde auch, was ich immer noch glaube, ist, wenn du den Vorspann siehst von dem Film, der Weltraumheld Buck Fiesta fährt einen alten amerikanischen Billigwagen.
Ich nehme mal an, dass es ein Ford ist.
Ja, auf der Seite ist die werden auch was gekostet haben, so Folienbuchstaben drauf, da steht Turbojet drauf. Mit dem fährt er einfach durch die Gegend in seiner Heimatstadt und tut so, als wäre es ein Raumschiff. Und der.
Springfield, Michigan, glaube ich, stand
Okay.
auf IMDb.
Okay. Und der Vorspann besteht halt aus diesem Auto, das dann rauskopiert wurde, in den Weltraum gesetzt und an so sich bewegenden Planeten vorbei. Und das ist, glaube ich, auch der einzige Teil des Films, den man sich anguckt und denkt, okay, da hat jemand länger als 10 Minuten dran gesessen und
Es
da
ist,
Arbeit reingesteckt.
aber es ist schon wirklich sehr Cutout-mäßig, dieses Auto, das da durchfährt, das an irgendwelchen Weltraumsonden und Raketen vorbeifährt. Es hat schon wieder was fast schon Künstlerisches, ja. Diese Cutout-Animation, diese Planeten, die einfach mit wie bunte Scheiben aussehen und die irgendwelche Strukturen reinkopiert sind.
Das ist jetzt gerade, denke ich, auch so ein bisschen, kennst du den Film Heavy Metal?
Wollte ich gerade sagen, ja.
Der fängt ja auch damit an, dass dieser Cadillac durchs Weltraum fliegt, wo du auch siehst, dass der halt rotoskopiert da irgendwie reingezeichnet wurde und so ähnlich wirkt das dann auch nur in schlechter.
Ja, es ist wie eine Hommage in schlecht an Heavy Metal. Fand ich auch schön. Hat mir, ich habe den Film nicht mehr, Heavy Metal nicht mehr wirklich im Kopf, das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Aber es kam mir bekannt vor, dann habe ich auch nochmal nachgeschaut. Ja, und das ist eine schöne. Ich weiß nicht, ob der Film noch irgendwelche Zitate bringt. Das war das Einzige, das ich erkannt habe, aber immerhin. Der Anfang ist schon fast künstlerisch.
Und ich habe auch, irgendwie denke ich immer, da hat jemand diesen Vorspann gebastelt, vielleicht für irgendeinen Kurs, ich bilde mich weiter in Adobe After Effects und hat sich dann gedacht, jetzt muss ich da auch noch einen Film drüber machen.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das macht schon wieder Sinn. Es ist wirklich erschreckend. Also ich finde, der Film ist entweder einfach der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, wenn er ernst gemeint ist, oder wenn er als Satire gemeint ist, wovon ich jetzt eigentlich am ehesten ausgehe bei dem Film, dann hätte ich mir gewünscht, dass da jemand mit ein bisschen mehr Können in Kameratechnik und so noch dran beteiligt war, weil die Schauspielerei fand ich für so ein No-Budget-Projekt tatsächlich eigentlich ganz witzig. Ich hätte es nur gerne ein bisschen besser inszeniert gesehen, dass es nicht ganz so untergeht. Ich meine, gut, der fährt halt in seinem Auto durch die Gegend, redet mit sich selber, trifft den Red Arrow, seinen Verbündeten auf der Erde. Also Buck Fiesta ist ein... Der Held ist wohl ein Art Space Ranger Agent, der auf den Planeten Erde geschickt wird. Oder sie nennen eben das Outpost 11.
Ist es denn der Planet Erde? Das heißt doch immer nur Outpost 11. Oder es sieht aus wie die Erde, weil es die Erde ist.
Ja, stimmt. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es die Erde ist. Das ist aber aus der Sicht von dieser Weltraumzentrale, die wir dann immer wieder mal sehen, tatsächlich ein ferner Außenposten ist, der vor Urzeiten besiedelt wurde und von den Bewohnern jetzt als die Erde erkannt ist. Es wird aber tatsächlich nicht gesagt.
Ja.
Sektor 219a.
Felix googelt jetzt, oder?
Nein, Handy hat gerade geknackt. Ich muss das mal leise schalten. Ist sehr professionell, Handys nicht auszuschalten, wenn man podcastet.
Er kriegt auch den Auftrag aus... Nicht Stockaufnahmen, sondern aus alten Science-Fiction-Filmen. Das ist ja, finde ich, eigentlich tatsächlich dann auch eine legitime Machart, dass du dir so lizenzfreie Filme schnappst und dann da Szenen reinschneidest. Man sieht dann also wirklich auch so eine Raumstation und irgendwelche Leute, die auf so einem fremden Planeten in einem richtigen Science-Fiction-Setting rumlaufen. Bleibt dann aber auch das einzige Mal in dem Film, dass man sowas sieht, was wirklich ein Gefühl für Science-Fiction und was der Film sein will, darstellt.
Das und das Cover der DVD.
Wo ein Alien drauf ist.
Wo ein Alien drauf ist und eine Frau.
Eine
junge Frau in knappen Höschen, die von einem Alien bedroht wird. Die beide im Film nicht auftauchen.
Also zwei Sachen wollte ich noch sagen. Zum einen, ihr könnt jetzt auch erst noch mal Pause machen und euch den Film angucken. Den gibt es nämlich ganz legal bei YouTube zu schauen. Wie gesagt, er ist eine knappe Stunde lang, hat man schnell weggeguckt.
Tatsächlich sogar unter einer Stunde, 59 Minuten und ein paar zerquetschte.
Und ich bin halt auf den Film aufmerksam geworden durch einen Podcast, den ich mal höre, den No Budget Nightmares Podcast. Das ist ein englischer Podcast und daher... habe ich halt auch so ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Es ist, glaube ich, tatsächlich so gewesen, dass die Leute, die den Film gemacht haben, einfach mal gucken wollten, ob sie einen Film zusammenstellen können und ob sie den dann auch gepublished bekommen.
Ah, das habe ich mir nämlich tatsächlich gefragt, wie sowas eben zustande kommt, weil es wirkte schon ein bisschen wie so ein Hobby-Spaß-Projekt, so bunter Abend im Pfadfinderzeltlager. Da haben wir auch mal so einen Film, so eine Art Film gedreht, das sah halt etwa ähnlich aus. Aber dafür haben die haben ja wirklich einen Publisher bekommen. Das ist ja nicht einfach irgendwie Heimkino auf YouTube gestellt, sondern tatsächlich bei einem DVD.
Genau, man kann die DVD ganz offiziell kaufen. Da ist dann noch irgendwie ein zweiter Film, aber nicht von denen drauf, sondern irgendwie was anderes Kurzes, weil der Publisher wohl gesagt hat, eine Stunde ist vielleicht ein bisschen wenig, dass sich die Leute nicht beschweren.
Und der Publisher, der ist auch relativ bekannt in dieser Low-Budget-Branche.
Genau, das ist Troma, die sind sehr bekannt für den Toxic Avenger und Class of Newcomb High aus den 80ern. Da waren die relativ groß. Von Lloyd Kaufman. Das ist auch so eine Ikone im Low-Budget-Indie-Bereich. Der taucht auch in allen möglichen Filmen auf.
Ja, also ich meine, die müssen ja schon irgendwas in dem Film auch gesehen haben, womit die gesagt haben, da können wir ein paar Dollar mit verdienen. Weil so für nix macht auch so ein Publisher nicht einen DVD-Release, denke ich mir.
Ja. Ich habe auch gedacht, es gibt einen Aspekt, den ich am Film auch ziemlich professionell finde, das ist die Musik. Also ist jetzt nicht professionell aufgenommen, aber sie haben tatsächlich durchgängig eigene Musik selbst gespielt. Der Titelsong ist gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe versucht, das entsprechend rüberzubringen. Meine Version ist noch schlechter, also noch nicht gar nicht mal so schlechter.
Es
und
gibt
noch viel weniger Rock'n'Roll.
Es gibt noch einen an, you don't know what Rock'n'Roll's for.
Ja. Dr. Jones, you don't know what Rock'n'Roll is for. Das ist großartig.
Es gibt noch einen zweiten Song, das ist Dr. Spider Jones Titelmelodie.
Ja, genau. Dr. Spider Jones.
Und es gibt so ganz merkwürdige Synthesizer-Tunes, wo ich immer noch überlege, woran die mich erinnern. Die ganze Zeit immer so.
Das ist tatsächlich gut. Das ist mir auch aufgefallen. Das schafft sehr viel Atmosphäre, auch wenn die so laut eingestellt sind, dass die alles andere gerne mal erschlagen. Jeden Dialog und jedes Geräusch. Aber die Musik selber, die hat was. Ein bisschen besser abgemischt wäre sie erträglicher gewesen.
Und an irgendwas erinnern die mich. An irgendwelche tschechischen Science-Fiction-Zeichentrickserien oder so.
Ja, stimmt, das stimmt, da ist was dran.
Oder es alte Hörspiele oder sowas.
Ah, ja, das kann sein. Da rührt sich gerade was. Aber es ist auch so, die ganzen Stellen im Secret Lair von Dr. Spider Jones, also in seinem Geheimversteck, die finde ich wiederum auch optisch sehr schön. Dafür, dass das so ein No-Budget-Projekt ist, das eigentlich normalerweise in den meisten Szenen aussieht wie, da hat einfach einer eine Kamera in die Gegend gehalten und gesagt, stellt euch mal so, dass ihr ungefähr im Bild seid und macht was, sind die Sachen in diesem Geheimversteck schön aufgearbeitet. Da ist, das sieht zwar auch alles billig aus, was die an Videoeffekten und so drüber gelegt haben, ergibt aber ein stimmiges Bild und wirkt unheimlich. Also was der Dr. Spider Jones, der Typ in seinem billigen Cape, da macht, während er vor seinem Kühlschrank steht, den aufmacht, der Kühlschrank ist dieses Icebox Fusion Generator Dings, oder wenn er
den Temporary Ninja Backofen,
das ist großartig. Es gibt eine Kampfszene, in die wird immer wieder reingeschnitten, wie Dr. Spider Jones aus richtig Kinderknete, man sieht auch immer nur die Hände groß, Ninjas zusammen knetet. Mhm. So ganz krude Knetfiguren, Arme, Beine, Köpfe aus Würsten und Knetklöpfen. Und dann später sieht man die, wie er die in einen Backofen schiebt.
Und das wird auch dann schön uneingeblendet. Temporary Ninja Baking Machine.
Ja, großartig. Vor allem, also da wurde auch nicht viel gemacht, um das irgendwie zu verkleiden, diesen Backofen.
Nö, aber es ist ganz schön inszeniert, weil er halt durch seine, man sieht, das Team ist einmal durch die Wohnung gelaufen, hat von allen möglichen Geräten dann die Einstellregler abgefilmt.
Schalter und Regler und das so hintereinander geschnitten, ergibt dann ein Bild einer großen Maschine, die wir zwar nicht sehen, die sich aber im Kopf zusammenformt aus einzelnen Teilen. Da ist der Regler von der Soundmaschine, da ist vom Mixer, sind irgendwelche Knöpfe, das sind Anzeigen von der Digitaluhr. Das fand ich witzig, das fand ich clever gemacht. Für so eine billige Sache hat es für mich funktioniert. Und eben weil über dem Ganzen irgendein komischer, verzerrter Bildfilter drüber liegt, der das Ganze auch ein bisschen unheimlich gestaltet hat und dem Ganzen sehr viel Atmosphäre gegeben hat, hat mir wiederum sehr gefallen.
Du saßt doch auch bestimmt mit einer altmodischen Pfeife vom Monitor und hast dir das angeguckt.
Ich liebe eine gute Geschichte.
Ach, ich hab halt auch den Bezug zu diesem Film, weil mein Lauschzwiebelpartner Herr Dudda und ich das damals auch so gemacht haben, dass wir einfach mit der Kamera losgezogen sind und drauf losgefilmt haben. Meistens kamen dabei jetzt keine zusammenhängenden Filme raus. aber ab und zu schon was, was dann versucht hat, im Nachhinein oder vor Ort dann eine Story zu entwickeln.
Du hast mir gestern einen sehr schönen geschickt.
Ja, ja, wobei das war tatsächlich durchgeplant von vornherein.
Und der wirkte auch so. Ja. Wie war das nochmal?
Gelegenheit macht Diebe.
Ah ja. Ich verlinke den Film. Der ist großartig.
Boah, dann kriegt er richtig viele Klicks da drauf zum ersten Mal.
Ja. Naja, wir sind jetzt auch nicht gerade so ein Riesen-Podcast.
Im Vergleich zu vorher werden da schon viele Klicks sein.
Das ist möglich. Wenn wir diese Folge im Sumpf veröffentlicht hätten, dann hättest du wahrscheinlich 20. Die kriegt aber auch nur, wenn jeder Hörer dann einmal drauf geklickt hätte.
So, wo waren wir im Film? Bug Fiesta ist jetzt in Outpost 11 angekommen und soll erstmal Kontakt aufnehmen mit Red Arrow, einem der ursprünglichen Siedler. Und ja. Red Arrow kann etwas Besonderes. Er ist ein Teleporter.
Ja, er ist ein Szenenmaster, wie es im IMDb-Text heißt, und ein Teleporter. Das macht er auch ganz beeindruckend, und zwar nur am Anfang des Films. Später scheint er das entweder nicht mehr zu können oder nicht mehr zu wollen oder vergessen zu haben.
Und wenn man genau hinsieht, sieht man auch, wenn er sich teleportiert, für den Bruchteil einer Sekunde so einen roten Pfeil, der immer dahin zeigt, wo er als nächstes hinspringt.
Das ist tatsächlich clever gemacht, wenn das Ganze... Das ist ein bisschen schade. Das ist wirklich ein guter Effekt. Wenn das Ganze besser gefilmt wäre, würde das tatsächlich gut rüberkommen, weil diesen Animationseffekt mit diesem roten Pfeil, und der springt dann natürlich die Gegend, das funktioniert für mich. Das hat eigentlich eine gute Wirkung gehabt.
Ich habe noch vergessen, dass Bug Fiesta erst noch durch den Wald stapft und sich dann auch über den Wald beschwert.
Ach, allein, wenn er aus dem Auto aussteigt und sich darüber beschwert, dass er hier im Wald ist. I have seniority. Und das ist halt wirklich einfach nur ein großer, dicker Typ mit einer Brille, und der schnallt sich dann so ein Kommunikationsgerät, das ist irgendein Kinderspielzeug, so ein Kinderradio-Spielzeug mit einem Mikrofon.
Und wie jeder andere Darsteller des Films dann auch anspricht, einen ziemlich großen Communicator.
Das ist halt Standardausrüstung. Und eine kleine Spielzeug-Laserpistole auf die andere Seite, mit der er auch am Anfang, als er durch die Gegend gefahren ist, auf besagte Kühe erstmal geschossen hat, weil er frustriert war. Er ist trigger-happy. Und wenn er da rumfährt und sich ärgert, dann fährt er auch in Schlangenlinien und landet dann schon mal im Graben. Und das ist alles so unspektakulär, wenn er da rumfährt. Die haben halt immerhin die Mühe gemacht, in einem zweiten Auto dem vorauszufahren und nach hinten zu filmen.
Ja.
Immerhin. Das war also schon mal kameratechnisch ein Aufwand, den man diesem Film nicht zutraut.
Und er hat tatsächlich, also es gibt einen Effekt, wo sie irgendwie so eine Salatschleuder haben, die dann eine Radarschüssel sein soll. Und es gibt aber auch einen Special-Effekt, der gar nicht so schlecht ist, wenn der Wagen nämlich so Laserpistolen aus der Seite ausfährt.
Der ist tatsächlich ganz gut gemacht. Wenn es ein Standbild wäre, hätte ich gesagt, ja gut. Ja. Aber das Auto fährt und man sieht Schnitt auf die Seite. Das Auto ist aus der Klappe, fährt sich dann so eine Kanone heraus und schießt ein bisschen bekloppt in der Gegend rum. Weiter nach links, weiter nach oben, weiter nach links. Und das Ding schießt und fährt dann wieder rein. Und da der Wagen zwar einigermaßen starr auf der Stelle, also in der Kameraposition bleibt, aber eben trotzdem in Bewegung ist, ist das gar nicht mal so ohne für die Computeranimation von, wann war der Film, 2005 oder so um den Dreh?
Oder noch früher, 2001? Irgendwas zwischen 2001 und 2005.
Irgendwann so um den Dreh ist das gar nicht schlecht gemacht. Also wie gesagt, für die Computereffekte, die Computeranimation, ist das für ein No-Budget-Projekt schon, finde ich, ganz ordentlich. Ja. Kann man echt, da kann man nicht meckern. Man kann es jetzt nicht mit einem großen, tatsächlichen Budget-Projekt vergleichen. Das kann man bei den Filmen eh nicht. Aber dafür fand ich das sehr gut. Nur so insgesamt fällt es halt auf, dass das Ganze...
Wir haben auch vergessen zu erwähnen, dass der Turbojet von Bug Fiesta auch eine besondere Bordausrüstung hat, nämlich den Roboputer.
Oh Gott, ja. Oh Gott, der Roboputer, das ist das Navigationskünstliche Intelligenz.
Kommt aus dem Handschuhfach
Nee, irgendwo.
Vom Auto?
Nee, da wo, also diese Mittel.
Genau, die Mittelkonsole.
Mittelkonsole heraus. Und.
Kommt der Arm des Regisseurs in einem silbernen Handschuh?
Das ist der Regisseur, genau, in einem silbernen Handschuh.
Und drückt auf einem ausgedruckten Blatt Papier mit Knöpfen drauf herum.
Ja, das ist fantastisch. Diese Computerkonsole ist.
Das ist das Billigste im ganzen Film.
Unglaublich toll. Und wenn der Roboputer die Koordinaten ausgerechnet hat, warte mal, ich muss mal ganz kurz hier ans. So, ich hoffe, ich habe kein Geräusch gemacht. Ich bin. Jetzt ist der Ausschlag auf einmal weg. Ach, wie üblich. Ah, ich glaube, wir werden auch gleich unterbrochen werden, denn da kommt.
Alles hallo. So, der junge Mann hat geschlafen.
Hallo, hallo.
Sag hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Kennst du den Felix?
Nö, der kennt mich noch nicht.
Nein, wer ist das? Nö. Wer ist denn das?
Das ist der Papa.
Das ist der Papa.
Felix macht dir Angst. Der muss dir keine Angst machen. Da ist die Mama.
Ja.
Oh, die Mama? Dann doch lieber zur Mama.
Doch zur Mama, lieber.
Gefährliche Männer in der Nähe.
Ja, das ist unheimlich.
Hast du denn Hunger?
Ich hab immer.
Ja.
Ich sehe gerade, das gibt's auch als Mai Tai. Pink Fizz, Strawberry Daiquiri, Mojito und Piña Colada. Diese Gummischeiße, die wir hier mit Gin-Geschmack. Boah, zieht sich ja alles zusammen. Boah. So, wir sind gerade kurz unterbrochen worden.
Haben wir denn jetzt wieder einen Ausschlag?
Wir haben wieder einen Ausschlag, ja.
Dann hol ich mal die Salbe raus.
Ja. Väterliche Pflichten sind jetzt erfüllt.
Genau.
Der Sohn wurde an die Mutter abgegeben.
Ich habe die Tür aufgemacht und ließ den Schwiegervater das Kind an die Frau überreichen. Wir haben Wichtigeres zu tun.
Genau.
Entschuldige, Schatz.
Ich war beim Roboputer, der, wenn er die Navigation berechnet hat und die Koordinaten fertig hat, dann schreibt er die, dann kommt er aus dem Fahrrad raus und schreibt die mit einem Stift auf einen kleinen Zettel, der da hängt, auf einen Notizblock. Da stehen dann die Koordinaten drauf. Die werden also nicht irgendwie in den Bordcomputer angegeben, sondern die stehen da handschriftlich drauf. Und das Beste war eine Stelle, der Computer berechnet. Buck Fiesta liest das so vor und sagt dann irgendwann ETA. Schau da runter und dann nicken sie sich an. Aha, aha. Und ich denke, was? Wie, wo? Und dann dauert es einen Moment und die Kamera schneidet dann drauf und dann ETA, Established Time of Arrival. Wie war das nochmal? Showtime. ETA, Showtime. Boah, für so einen schlechten.
Du hast da genauer
hingeguckt,
das ist mir noch nie aufgefallen, aber ich gucke den ja auch oft einfach nur nebenbei. Oder ich habe es nicht erkannt, weil die Bildqualität so schlecht war.
Ja, ich habe es auch leider in einer sehr schlechten Bildqualität gesehen, aber ich dachte mir, in HD wäre es noch schlimmer gewesen. Ich würde das dann besser sehen
wollen. Ich glaube nicht, dass es das in einer besseren Bildqualität gibt.
Das hat schon so die Qualität von einer zweifach kopierten Videokassette.
Aber die muss es auch haben.
Muss es, das gehört sich so.
Er hat jetzt Red Arrow getroffen und sie haben leider.
Das ist der
zuerst läuft er relativ langsam durch den Wald. Da mag ich auch die Musikuntermalung sehr gerne. Es ist dieses Do-Do-Dum, Do-Do-Dum, Do-Do-Dum.
Und er schleicht auch so.
Genau.
So in Schleich- und Lauerhaltung.
Und das geht ihm dann aber zu langsam und deswegen nimmt er diese Tabletten.
Nee, das war irgendwie seltsam. Er nimmt die Tabletten für etwas, wofür eigentlich die Nebenwirkungen nicht sind. Er ist nervös und er nimmt die Tabletten, um sich zu beruhigen. Aber auf der Rückseite der Dose steht dann, kann Hyperaktivität
genau.
verursachen.
Und ab da ist die Musik nämlich da-do-dum, 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 da-do-dum.
Und er macht dann, wie-ho! Direkt in Schwimmung.
Vor allem sieht man auch schön, dass sie das wohl vor Ort sich dann ausgedacht haben, denn er holt etwas aus seiner Hosentasche, hat aber nichts in der Hand.
Ja.
Und dann schneidet man halt groß auf seine Hand und er hat dann diese Tablettenrolle in der Hand.
das haben die recht häufig gemacht. Du hast an einigen Szenen, merkst du, die reden gerade mit niemandem, da ist niemand. Und dann wird einfach der Gegenshot gedreht und dann wird der zweite Gesprächspartner später reingeschnitten. Das kommt später, wenn sie bei Professor Spider-Jones sind, noch sehr häufig vor. Ganz groß. Aber er wird dann auch, während er dann da herumschleicht, von einem Ninja beobachtet.
Genau.
Einem Temporary Ninja, der mit einem ganz tollen Time-Tunnel-Effekt fantastisch.
Und die Masken sind doch auch so angemalte Pappteller, oder?
Ich hätte die jetzt tatsächlich für so Kinderpapp-Masken, Karnevals.
Ich meine, manchmal sahen die auch echt so aus wie das, was man selber damals im Kindergarten gebastelt hat, wo man halt einen normalen Pappteller nimmt und dann da ein Gesicht drauf malt und Ohren oben dran klebt. Das sind irgendwie Füchse und Hasen und so.
Das kann sein. Es sah jetzt nur nicht so aus wie selber gemalt, sondern wie halt aus dem Laden gekauft. Ja. Aber tatsächlich Bildqualität konnte ich auch nicht so jetzt sagen. Möglich ist es.
Ist dir denn auch aufgefallen, dass in, ich glaube, fast allen Szenen, wo sie mit den Ninjas kämpfen, der Schauspieler von Buck Fiesta ein anderer war?
Nein.
Sie hatten tatsächlich zwei dicke Nerds für den Film.
Nein. Du meinst, es ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, dass er in den Kampfszenen tatsächlich sehr viel stärker und kräftiger gewirkt hat und etwas sogar gegen den möchte ich eigentlich tatsächlich nicht kämpfen, weil der sieht aus, als könnte er zuschlagen.
Es gibt auch in der Besetzungsliste einen Buck Fiesta Mark I und einen Buck Fiesta Mark II.
Oh mein Gott.
Ich weiß, was dahinter steckt, weiß ich allerdings auch nicht, ob jetzt die losgegangen sind und diese Kampfszenen einfach so gedreht haben und sich dann gedacht haben, daraus machen wir jetzt einen Film und der eine wollte nicht mehr mitmachen oder ob sie da nachträglich reingeschnitten haben und der andere dick gesagt, ich kann aber nicht kämpfen, weil ich habe Bluthochdruck oder so.
Es sah jetzt aber auch nicht so wahnsinnig aktionsgeladen aus, dass ich auch einem Dicken das nicht zutrauen würde. Also ich würde mir ohne weiteres diese Kampfszenen zutrauen. Ich bin dick, ich habe Bluthochdruck und ich habe orthopädische Probleme und ich würde das trotzdem ohne weiteres schaffen, was der da gemacht hat.
Buck Fiesta hat ja auch größtenteils geschossen, ne? Mit seiner Laserpistole.
Ja, und dann hat er die aber auch irgendwann weggeworfen, weil er gegen den Ninja nicht ankam mit Laserpistole, weil der das, ich weiß gar nicht mehr, was der gemacht hat, um das irgendwie abzuwehren, mit einem Stöckchen gefuchtelt, so eine Art Laserschwert sollte das wohl sein. Und dann haben die Mano a Mano weitergekämpft. Mhm. Auch mit diesen ganzen herrlichen Ninja-Posen, die der Ninja dann macht. Das Handgefuchtel, immer schön in die Hocke gehen und den sterbenden Kranich und was nicht was alles. Herrliche Kampfszenen, absolut lächerlich.
Und so trifft er dann auf Red Arrow. Der hilft ihm dann beim Kampf gegen die Ninjas.
Ja, und dafür kriegt er nämlich auch einen eigenen Credit. Red Arrow greift dann ins Geschehen ein, indem er den Ninja an der Schulter packt und ihm einen roten Blitz verpasst. Etwas, was er später auch nicht mehr macht, weil er das wohl vergessen hat, dass er das kann. Und da kriegt er nämlich einen eigenen Credit. Der Arm von Red Arrow ist von einem anderen Schauspieler gespielt.
Ist, glaube ich, auch der Regisseur wieder.
Herrlich. Ja, und der Ninja flieht dann auch wieder durch seinen Tunnel und Genau. Fährt erstmal weg.
Und dann haben Red Arrow und Buck Fiesta leider etwas Kommunikationsprobleme. Denn Buck Fiesta versteht den Dialekt von Red Arrow nicht, der irgendwelche zusammenhangslosen englischen Wörter vor sich hin brabbelt. Ja.
Das ist so großartig, die Kommunikationsprobleme. Oh, sag du das, was Buck Fiesta dann vorschlägt.
Let us communicate by imitating different weather patterns. Ja. So in der Art.
Like rain and clouds and fog.
Genau, er tut dann so, als würde es herabregnen. Also. Wobei die Übersetzung, es steht natürlich unten die Übersetzung von dem, was Red Arrow sagt und der geht auf den sehr großen Kommunikator von Buck Fiesta ein.
Und dann tauschen sie Essen aus. Buck Fiesta gibt Red Arrow einen Streifen Kaugummi und Red Arrow gibt ihm Blätter, die er von irgendeinem Busch abrupft. Und dann untersuchen die das beide sehr aufmerksam und sehr ausführlich und dann essen die das Zeug. Und danach können sie miteinander
reden. Dann können sie miteinander reden. Sind sie dann kommt, glaube ich, das Lagerfeuer das kein richtiges Lagerfeuer ist, sondern jemand, der ein Feuerzeug oder sowas vor die Linse gehalten hat.
Im Vordergrund lagen ein paar Zweige vor der Kamera und dann dieses Feuer drüber kopiert.
Ja. Da mag ich besonders gerne, dass sie dann halt ein Glas Gras trinken.
Stimmt.
Sie haben Becher in der Hand, in denen ein paar abgeschnittene Büsche Gras sind. Die versuchen sie zu trinken und pflücken sie sich dann wieder aus dem Mund.
Stimmt, das ist mir aufgefallen, dass sie sich das aus dem Mund pflücken. Aber das Glas ist mir... Jetzt weiß ich das, warum die das im Mund hatten. Oh mein Gott.
Oh mein, aber ich glaube, da lernen wir dann Spider-Jones kennen.
Entschuldigung. Ja?
Das schneidet dann zu Spider-Jones, wo man dann auch zum ersten Mal die Ninjas kennenlernt. Und ich glaube, das müsste dann auch die Szene sein, wo er zu diesem... zu dieser Tankstelle geht.
Ja, das klingt so toll. Sie sehen, wo er zu dieser Tankstelle geht. Ich frage mich gerade, wenn sich jetzt Leute überraschenderweise den Film nicht angeschaut haben, was die eigentlich gerade denken.
Aber es wird ja noch schlimmer. Er geht in die Tankstelle, kauft sich einen Stapel Zeitschriften, holt aus den Zeitschriften...
Zwei. Eine mit Titten vorne drauf und einen Cosmopolitan.
Okay, und holt da die Werbebeilagen raus und heftet die aneinander.
Und schmeißt die Zeitschriften auf den Boden. Er hat das Tittenmagazin auf den Boden geworfen. Achtlos. Ein böser Mensch. Daran kann man ihn erkennen.
Und dann kommt jemand vorbei, der wieder der Regisseur ist.
Und, ach, das war der Regisseur.
Und Dr. Spider-Jones drückt ihm den Hefter in die Hand und sagt zu ihm, Sie kennen bestimmt die Nützlichkeit eines guten Hefters.
Oh Gott, ja, dieser blöde kleine lila Plastikhefter, den er da mit sich trägt, mit dem er diese Werbedinger zusammenknüttelt, aber erst geht er her und streicht mit einem gelben Marker die wichtigen Stellen an, wirft dann auch einige wieder weg von den Werbebeilagen, die er nicht brauchen kann, und dann heftet er die zusammen.
Ja, es ist völlig wahllos.
Ja, absolut, vollkommen wahllos. Und es wird auch später nicht so richtig klar, was er damit macht, aber...
Ja, ich weiß, er schneidet irgendeinen Drohbrief zusammen, aber ich weiß nicht mehr, was da drin stand.
Ja, mit so einer Konturschere schneidet er aus diesen Werbebeilagen einzelne Wörter aus, die aber eigentlich keinen Satz ergeben. Ich habe das auch nochmal versucht zu lesen. Das sind einfach nur Wörter oder Bilder oder irgendetwas, was aus diesen Dingen ihm wichtig kommt, klebt die alle auf ein Blatt und schiebt die dann in einen großen vertikalen Schlitz, dass er aussieht wie eine Verbrennungsanlage, als ob dahinter ein Feuer brennt. Aber ich nehme an, dass das bedeuten soll, dass er die in seinen Computer füttert. Ich weiß nicht, was
er da... Er ist halt ein verrückter Wissenschaftler.
Ja, aber immerhin. Verrückte Wissenschaftler machen verrückte Dinge. Ich fand das absurd, aber irgendwie auch wieder stimmig.
Und dann haben wir so eine kleine musikalische Einlage. Wenn er nach Hause geht, hören wir seinen Titelsong, Spider-Jones, He Doesn't Know What Rock'n'Roll's For.
In einer Split-Screen-Bildmontage.
Auch mit ein paar Farbeffekten drauf. Also da hat wieder jemand vor After Effects gesessen und eine Abendzeit gehabt.
Ja, ungefähr. Ungefähr genau so.
Und dann wachen Buck Fiesta und Red Arrow, meine ich, auf. Und... dann kommt zu dieser Szene, wo Buck Fiesta sagt, This is the day, we're gonna rock it. Und als nächstes fahren sie dann zum Drive-In und bestellen Essen.
Ach Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, die brauchen ewig lang von diesem Drive-In, um sich Burger und Eistee und Malzbier zu bestellen.
Und ich weiß nicht, ob es klingt so, als wäre Red Arrow nachträglich irgendwie reingeschnitten, weil der immer aus dem Hintergrund sagt, er hätte gerne einen Brontosaurier-Burger. Wenn er allerdings im Auto saß, war dem anderen das wahrscheinlich zu peinlich, an diesem richtigen Bestellautomaten einen Brontosaurier-Burger zu ordern.
Ich hätte das gemacht. Ja, es ist tatsächlich ein Drive-In, bei dem die einfach eine Bestellung aufgegeben haben. Es ist überhaupt relativ... alles tatsächlich das, was es sein soll.
Ich bin ja hart im Nehmen, was sowas angeht. Also bei mir reichen irgendwelche Pappkulissen und billig Overalls, wo dann irgendwie einfach so ein Sternflottensymbol draufgeklebt ist oder sowas, um dann richtig ein- und das aufzunehmen und das für bare Münze zu nehmen. Aber bei dem Film ging das dann halt auch wirklich dann nicht mehr.
Also ich bin da nicht so abgehärtet wie du. Ich haben mich auch gefragt, wie hält man das aus, so viele schlechte Filme, No-Budget-Filme anzuschauen, wie du das machst. Ist das einfach nur Gewohnheit oder gehört da so eine gewisse masochistische Grundeinstellung dazu?
Es ist diese Erinnerung an damals, dass ich das mit Herrn Nodder auch gemacht habe im Wald und Nostalgie wahrscheinlich am ehesten.
Ja, stimmt. Wir hatten auch mal von irgendwem so ein tatsächlich relativ professionelles Videokameraset ausgeliehen. Das haben das Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war wahrscheinlich schon überholt, sonst hätten wir es nicht ausleihen dürfen. Und haben auch mal so ein paar Quatschfilme gedreht, ein Freund und ich. Das dürfte ähnlich ausgesehen haben. Ja. Aber komisch, weil halt die Kamera ausgeliehen war und wir die danach nicht mehr hatten.
Und dann war der Film auch weg oder hattet ihr die Kassette zumindest noch?
Puh, irgendwo muss das noch rumfliegen, aber ich glaube nicht, dass das aufgehoben wurde. Also da wurde keine Gewohnheit draus. Ich habe da kein wirklich persönliches Verhältnis dazu. Ich habe auch später im Studium relativ wenig mit Film und Video gemacht. So ein paar Einstellungen, wenn das Auto über die Kamera hinwegfährt. Also die haben so eine Einstellung, wo sie die Kamera direkt auf die Straße montiert haben, wirklich auf Bodenhöhe, und das Auto drüber hinwegfährt. Das hat mich an so ein paar Dinge erinnert, die ich im Studium mal ausprobiert habe. Das war auch so das Einzige, was mich persönlich angesprochen hat.
Wir haben das damals tatsächlich auf Bahnschienen gemacht. Ja. In der Hoffnung, dass nicht so weit runterhängt, dass es die Kamera mitreißt.
Gott.
Ist gut gegangen.
Auf Bahnschienen haben wir andere lustige Dinge gemacht.
Ja, Münzen.
Münzen.
Haben wir auch gemacht.
Wo waren wir denn jetzt?
Irgendwann gab es noch diese Expositionsszene zwischendurch, wo sie sich mit diesem Außenagenten treffen.
Ach ja.
Der ihnen dann auch die Geschichte von Dr. Lloyd Plaster erzählt, der eigentlich... ich habe auch vergessen zu erwähnen, dass Red Arrow ja auch die Geschichte des Planeten erzählt. Dass sie ganz einfache Siedler waren,
ja,
die Farming betrieben haben und sich dann auch versammelt haben und abends Geschichten erzählt haben und große, nackte Statuen von wichtigen Persönlichkeiten errichtet haben. Giant Statues of Nude People.
Man sieht dann in Rückblicken, wie irgendwelche Leute um ein Lagerfeuer rumstehen. Das ist auch bei irgendeiner Party ganz offensichtlich einfach gefilmt worden. Das sind wirklich einfach nur Typen, die da rumstehen. Ja.
Das ist nämlich eine Feier von diesen Siedlern, wovon dann Red Arrow bei dem Außenagenten, der glaube ich auch keinen weiteren Namen hat, trifft er sich mit dem.
Bronco irgendwas steht in
Credits,
aber ich glaube, das ist ein anderer gemeint.
Ich weiß nicht, dieser Bronco irgendwas war glaube ich der andere... oder der Kollege von Buck Fiesta.
Ach ja.
Aber ich weiß gar nicht, kam der im Film vor?
Nee, man erfährt irgendwie.
Ja.
Also es steht tatsächlich in dieser Inhaltsangabe auf IMDb und diversen anderen Stellen auf dem DVD-Cover, dass vor einiger Zeit schon mal ein anderer Top-Agent, Bronco irgendwas,
wollte auch,
dahin geschickt wurde, um das zu untersuchen. Und der ist verloren gegangen, verschollen, und daher wurde dann B-Agent Buck Fiesta, Trigger Happy Buck Fiesta, hinterhergeschickt. Das erfährt man im Film, aber erst relativ hinten im Film, als sie zum geheimen Versteck von Dr. Spider-Jones kommen.
Genau, da steht das Auto vor.
Da steht das Auto, so ein Schrottauto, auf dem dann auch Turbojet aufgeklebt ist. Und dann wird dann kurz gesagt, ach, das ist das Auto von Bronco irgendwas.
Ich glaube, es ist auch irgendein anderer Autoname, ja, so wie Fiesta.
Aber ich glaube, Bronco, ist das nicht ein Auto, eine Automarke?
Ja, stimmt. Bronco? Buck, der auch ein Auto? Ich weiß es nicht.
Nee, Buck ist, Buick ist ein Auto. Ja. Buck ist, glaube ich, einfach nur...
Aber Buck Fiesta ist im Prinzip Buck auch ein ziemlich cooler Name.
Buck Fiesta ist eigentlich ein verdammt cooler Name. Das ist, also Hut ab für den Namen. Der ist toll. Ich glaube, mein nächstes Cosplay, wenn ich jemals ein Cosplay machen werde, dann gehe ich als Buck Fiesta.
Wir sind Buck Fiesta und Red Arrow. Das sind zwei Nerds.
Ich müsste mir mal einen Bart abrasieren. Ich könnte als Red Arrow gehen, dann auch nur eine Langhaarperücke.
Das stimmt.
Und
oder sehr viel Zeit.
Sehr viel Zeit und
Bisschen Haarfärbe.
Bisschen mehr Haarwuchs, dass das auch so lang werden kann.
Na, Sie sind bei diesem anderen Agenten, der Ihnen dann die ganze Geschichte erzählt, von Lloyd Plaster, der dann aufgrund dieses Unfalls zu Dr. Spider-Jones wurde. Und da gibt es halt diese Rückblende von Red Arrow, der erzählt, wie das damals bei den Feiern war. Von
ja, der andere Agent hat auch so eine Teleportationsvorrichtung dabei, die eigentlich nur aus einer Heavy-Metal-CD besteht, also einem CD-Cover. Wenn man die CD rausnimmt, umdreht und auf den auf die Rückseite dieses CD-Rollings tippt, dann werden die drei ins Innere eines Hauses transportiert.
Nicht ins Innere eines Hauses, sondern in das Geheimversteck, das von außen aussieht wie ein Pappmaché-Wrestler.
Ach Gott, ja, schon wieder vergessen. Oh mein Gott, ja, richtig.
Ich finde auch, sehr schön, wenn Red Arrow erzählt, dass er offensichtlich dann plötzlich vor einem Greenscreen steht und das Bild hinter ihm ist einfach nur eine Wand, vor der ein paar Mülltonnen stehen.
Das sind eh so ein paar ganz, ganz krude Greenscreen-Einblendungen später drin. Die sind fantastisch.
Wobei ich finde, die aller wahlloseste Szene überhaupt ist ganz zum Schluss, wenn dieser Monolog von dem alten Herren unterbrochen wird und man sieht einen Parkplatz, wo ein Auto wegfährt.
Ohne Ton. Fährt einfach nur ein Auto von diesem Parkplatz weg und dann wird wieder auf den Fine Intellectual Gentleman zurückgeschnitten. Vollkommen wahllos. Gar nichts mehr. Was soll das denn jetzt eigentlich? Das hat nichts zu bedeuten. Großartig. Das ist Filmkunst.
Aber was hältst du denn von meinem neuen Interpretationsansatz, dass dieser Gentleman die alte Version von Buck Fiesta ist?
Also gewichtsmäßig könnte es hinkommen. Aber ja, vielleicht. Schwierig. Also er redet ja schon von Buck Fiesta in der dritten Person. Aber wer weiß. Vielleicht
will die Identität wahren.
Ja, es ist möglich. Das ist gut möglich, dass... Ich meine, es wirkt schon... Gut, er liest das in dem Buch und er liest diese Geschichte und er sagt, er hat schon viele mehrfache Bücher gelesen, multiple Bücher. Und er liebt eine gute Geschichte. Ich weiß nicht. Es ist möglich, aber ich habe so das Gefühl, er müsste eigentlich eher ein Erzähler sein, der das Ganze von außen kommentiert. Ich sehe da nicht so richtig Buck Fiesta drin. Aber interessant, ich muss mir den Film bestimmt nochmal anschauen, um dieser Spur nachzugehen. Ja. Ich werde das nie herausfinden.
Deswegen Red Arrow und Dr. Lloyd Plaster, a.k.a. Spider-Jones, kannten sich früher. Und dann haben sie Partys gefeiert, wo sie zu viel Waxy-Gas zu sich genommen haben. Und dann ist Dr. Lloyd Plaster auf den Kopf gefallen und wurde zu Dr. Spider-Jones. Und jetzt musste er beseitigt werden, um den Mitres March zu verhindern.
Ja.
Und dann fahren sie zum Geheimversteck.
Ich mag auch diesen anderen Agenten, der so unglaublich cool die ganze Zeit ist, unglaublich coole Mimik und dabei so Kopfbewegungen machen, die sein Gesicht auch meistens aus dem Kameraerfassungsbereich bringen. Während er irgendwie Gesten macht, sieht man sein Gesicht nur noch halb angeschnitten, weil halt ganz offensichtlich niemand hinter der Kamera stand oder Regieanweisungen gegeben hat.
Es gibt auch einen schönen Schnitt, wo sie sich irgendwas sehr Wichtiges erzählt haben. Man sieht da nur die Münder, die verschiedene Grimassen ziehen. Einfach 20 Mal hintereinander geschnitten.
Das ist total absurd. Diese blöden Münder. Herrlich. Absolut genial. Mein Gott, also ich habe wirklich schon lange nicht mehr so viel Spaß an seinem Film gehabt wie an diesem. Also vielleicht war ich auch gestern was dazu getrunken habe und an dem Sonntag neulich nicht mal Messwein.
Und dann fahren, ich glaube, dann machen sie sich tatsächlich schon auf den Weg zu Dr. Spider-Jones.
Ja, dann sind sie jetzt endlich.
Der weiß auch, dass sie kommen, denn er legt extra Musik für sie auf.
Aber sie sind nochmal irgendwann von Ninjas angegriffen worden. Ist das, wenn sie kurz vor dem Geheimversteck ankommen oder war das zwischendrin nochmal? Sie kämpfen irgendwann nochmal gegen Ninjas,
okay.
Gegen neue Ninjas. Ich weiß aber jetzt auch nicht mehr an welcher Stelle.
Ja. Stimmt, es gibt einmal, bevor sie sich kennenlernen, Red Arrow und Buck Fiesta, dann einmal zwischendurch einen größeren Kampf. Und dann
gegen mehrere Ninjas, Entschuldigung.
Und dann zum Schluss im Versteck von Dr. Spider-Jones. Kämpft sie auch nochmal gegen Ninjas.
Ja. Jeder Film braucht, gute Film braucht Ninjas.
Aber worauf ich hinaus will, ist, dass Dr. Spider-Jones ja Musik für sie auflegt, wenn sie kommen. Und hält dann verschiedene Schallplatten.
Ach Gott, ja. Stimmt.
Ins Bild.
Jetzt verstehe ich das erst. Der sorgt für den passenden Soundtrack.
Genau.
Ich habe das überhaupt nicht verstanden.
Er hat das Wrestling-Album, dann irgendwie eine Schallplatte in Case of Emergency. Da meinte er aber, die kann er nicht auflegen, weil das ja gut ausgeht. Das möchte er nicht. To be safe in a case of emergency oder sowas. Und dann legt er dann auf, How to strip for my husband.
Ja, oh mein Gott. Stimmt.
Und es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche gefakten Schallplatten wären. Es sind offensichtlich echte Schallplatten.
Ach, kennst du das? Es gibt immer wieder so Sammlungen im Internet von Seiten mit den verrücktesten Plattencover. Da sind auch die schrägsten, seltsamsten Sachen dabei. Meistens irgendwelche religiösen Aufnahmen von irgendwelchen Bibelgruppen oder Polka-Lieder oder irgendwelche schrecklichen Liebesblatt-Lieder-Cover, wo die abartigsten Sachen dabei sind, und da würde das genau reinpassen.
Ja, das Cover war eigentlich nicht schlecht für Haut.
Das war tatsächlich sogar noch sehr viel besser als das, was ich in diesen Sammlungen meistens noch so sehe.
War so eine 50er-Jahre-Zeichnung von so einer Hausfrau.
Ja,
die war allerdings völlig angezogen.
Ja.
Also deswegen müsst ihr den Film jetzt nicht schauen.
Doch. Es wird deftig. Das ist immerhin die einzige Frau, die in dem Film vorkommt.
Und sie ist gezeichnet.
Ja, der Bechdel-Test hat ja auch wieder versagt.
Und auf dem Cover ist eine Frau drauf.
Und auf dem Cover ist eine Frau drauf.
Und da die Frau, glaube ich, also die Frau auf dem Cover sieht tatsächlich aus, als wäre es die Hauptdarstellerin, weil sie direkt neben diesem Alien steht und es, glaube ich, auch mit einer Waffe bedroht.
Ja. Übrigens hat auf dem Cover, Buck Fiesta hat auf dem Cover einen Bart.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das der Buck Fiesta aus dem Film ist, weil der auch so anders aussieht. Er sieht aber auch nicht aus wie der zweite Buck Fiesta. Vielleicht haben sie dafür noch einen dritten irgendwo hergeholt.
Ich glaube einfach, der hat einfach komplett nichtssagendes Gesicht, dass der mit Bart schon einfach, der hat die Haare etwas länger, verstrubbelter und ein Bart auf dem Cover. Und ich glaube wirklich, es ist derselbe Schauspieler. Der Schauspieler heißt Alex
Warren.
Ja.
Und wenn er Buck Fiesta Mark 1 ist und nicht Buck Fiesta Mark 2, weil man ja nicht weiß, welcher jetzt Mark 1 und welcher Mark 2
ist. Das Interessante ist, wenn du auf IMDb auf Alex Warren klickst, kommst du auf die Seite der Schauspielerin Alex Warren.
Alex Warren ist jetzt auch so ein Name, der wahrscheinlich etwas häufiger vorkommt. Ja.
Und du siehst dann auch schon von vornherein das Bild einer schlanken, jungen, brünetten Frau. Also brünett stimmt, die Haarfarbe stimmt ansonsten.
Sonst ist es nicht die Frau vom Cover.
Auch nicht die Frau vom Cover und auch nicht Buck Fiesta.
Ja.
Ich fand das sehr absurd. Und das Schöne ist, auf der IMDb-Seite wird dann tatsächlich unter Filmografie ein paar Filme aufgelistet, die definitiv zu der Schauspielerin gehört haben, aber auch... Rock'n'Roll, Space Patrol, Action is Go.
Irgendwie einfach automatisch verlinkt und dann ist das halt so.
Ja, da hat auch niemand mal überprüft, ob das vielleicht mal korrigiert werden sollte. Sehr schön.
Und dann beginnt der Teil des Films, der total verwirrend wird.
Ja.
Und sich auch ein bisschen zieht bei einer Stunde.
Oh, ja, umso schlimmer, weil er zweimal im Film vorkommt. Sie dringen in das Geheimversteck ein.
Dann kommt noch der schöne Satz von Dr. Spider-Jones. Du hast aber einen besonders großen Communicator, worauf er antwortet, das ist ein Standard Issue.
Allein dieser ganze Aufwand, wie sie da eindringen. Sie werden zwischendrin mal von einem Roboter angegriffen.
Ja, das ist auch noch ein Computereffekt.
Das kriegt man aber nicht richtig mit, weil die Kamera so total ist und die beiden sich gerade unter einem im Schatten befinden, dass du es überhaupt nicht wirklich siehst, was da passiert. Und der Roboter auch innerhalb von kürzester Zeit weggestrahlt, weggeschossen wird. Also der Roboter taucht für 2 Sekunden oder so auf. Und ist auch sofort wieder weg. Und dann hörst du noch so schlechten Ton, ach, das war aber knapp, ja, gut, dass du so schnell reagiert hast.
Dann gehen sie auf diese Tür zu und einer sagt, oh, look, a funky keypad.
Die Tür, die nicht richtig schließt, die ganz offensichtlich nur angelehnt ist, weil sie nicht richtig schließt, weil das Schloss nicht in den Schließmechanismus passen kann. Und dann drücken sie auf diesem Keypad rum, auf dem schon vorher Dr. Spider-Jones mit Geräuschen seinen Code eingegeben hat. Und Red Arrow schafft es nicht, den richtigen Code einzugeben, macht das endlos lange. Und im Hintergrund siehst du Buck Fiesta, wie er immer mehr die Geduld verliert. Und das ist so grandios.
Trigger happy.
Ja, so grandios schlecht geschauspielert, dass es einfach nur Spaß macht, dem Typen dabei zuzuschauen, wie er spielt. Jemand zu sein, der gerade die Geduld zu verliert. Es ist fantastisch. Und er will dann das Schloss zerschießen. Und Red Arrow wirft sich ihm in den Weg, um das Schloss zu schützen, weil das wahrscheinlich einen Alarm auslöst und sagt, nein, nein, mach das nicht. Wir gehen da drüben lang. Follow where the Red Arrow leads you. Oder so. Sie gehen dann ein Stück weiter, kommt wieder eine Tür, die wieder zugeschlossen ist. Und diesmal zücken sie beide ihre Laserpistolen und schießen die auf. Ich dachte mir, warum nicht schon bei der ersten? Warum?
Warum hat er sich nicht rein teleportiert? Aber vielleicht ist es wie bei den X-Men und Nightcrawler, dass du wissen musst, wo du dich hin teleportierst.
Ich glaube einfach, dass er das nicht mehr wusste. Dass der Kaugummi, den er da gegessen hat, die Erinnerung an seine Teleportationsfähigkeit.
Er erzählt ja auch zwischendurch die Geschichte, warum er Teleporter ist. Im Englischen ist es: I ate too much crackle on a dare and drank too much soda pop afterwards oder so.
Ja, der Kaugummi hat das tatsächlich, würde ich mal
neutralisiert.
Sagen, neutralisiert. Gott.
Dann kämpfen sie mit ein paar Ninjas und stellen sich dann Dr. Spider-Jones. In der Zwischenzeit ist die Icebox-Fusion fertig. Und dann, ohne dass irgendwie, ich habe heute drauf geachtet, ich glaube, er drückt nicht mal groß auf der Icebox Fusion rum, es macht einfach so einen Waber-Effekt und dann sitzen sie plötzlich wieder im Auto auf dem Weg zu Dr. Spider-Jones.
Ich glaube, dieser Waber-Effekt kam aber auch am Anfang vor dieser Sequenz einmal, kurz bevor sie,
ja?
Also den hat man zweimal gesehen, am Anfang macht der überhaupt keinen Sinn, bevor sie eben in das Geheimversteck eindringen.
Also den sieht man zweimal, weil man genau. Sieht sie ja insgesamt dreimal bei Dr. Spider-Jones ankommen oder zweimal?
Zweimal. Beim dritten Mal kriegen wir es nur von dem Fine Intellectualized Gentleman erzählt.
Okay.
Und beim
genau. Ja, aber ich glaube, es gibt zwei Rückblenden und in der zweiten Rückblende fahren sie nicht mehr zu Spider-Jones, sondern fahren einfach die Straße lang und schießen auf Kühe.
Schießen auf Kühe, ja. Genau. Genau. Das ist dann am Schluss entscheidend. Und ja, er nimmt dieses Teil aus dem Kühlschrank, das ist auch das Gefrierfach und dieses Spielzeug, was er da eingefroren hat, das fällt ihm dann auch erstmal runter.
Ja.
Wunderschöne Einstellung, er nimmt das und fällt ihm runter, man sieht ihn auch nur so von hinten, den Kopf, die Kamera geht er kurz runter und kommt wieder hoch und hat dieses Ding aufgehoben. Das hätte man jetzt einfach nochmal reinklemmen können, nochmal Wasser drauf, 10 Minuten, dass es wieder festfriert und nochmal raus, ohne dass es runterfällt. Aber nein, das lässt man einfach so. Herrlich. Aber auch die, ich weiß gar nicht mehr, worüber die sich alles unterhalten vorher. Das ist die Stelle, wenn die zwei Helden Dr. Spider-Jones gegenüberstehen, wo du deutlich siehst, die sind nie zu dritt gemeinsam im Bild, sondern immer nur hin und her geschnitten.
Das kann sein.
Du siehst, dass die nicht zusammen im selben Raum sind. Und da sieht man auch, da wurde die Kamera einmal eingerichtet, da wurde darauf geachtet, dass alle im Licht stehen. Das Licht ist auch nur das Licht, das durchs Fenster fällt, ganz offensichtlich. Während sie aber spielen, macht der eine immer einen Schritt nach vorne und dadurch steht der andere ständig im Schatten. Man sieht also bei der Hälfte der Szenen, und zwar immer dann, wenn er Gefühle zeigen muss und irgendwie in Rage gerät, nicht das Gesicht von Buck Fiesta, weil der andere ihm im Licht steht. Da merkst du, da war kein Regisseur.
Aber er rastet einmal auch sehr schön aus, als er Dr. Spider-Jones anfaucht.
Ja, stimmt.
Das ist immer, dann überschlägt sich die Stimme so schön.
Das ist überhaupt, ich mag das so die am harmlosest aussehendste Figur eigentlich so ein Badass-Agent sein soll, ja. So ein Badass-Space-Ranger, dass der sich auch so benimmt. Aber das einfach so lächerlich wirkt bei dem Typen. Irgendwie ist das schön.
Wir haben auch Dr. Spider-Jones noch gar nicht beschrieben, außer dass wir gesagt haben, er ist sehr haarig.
Ja, das ist, er ist nicht so dick wie Buck Fiesta, aber ist schon etwas mollig.
Ja.
Hat einen sehr behaarten Kopf, dunkle, dichte Locken, dunkler, dichter Bart, eine große Brille mit einem dunklen Rahmen und trägt so ein billiges schwarzes Cape mit einem roten Kragen. Und ja, Das macht ihn zu einem Bösewicht, zu einem Superschurken.
Und sonst, glaube ich, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans dazu.
Ja, genau, schwarzes T-Shirt. Also schwarz ist ja schon mal generell.
Es gibt auch diese schöne Szene, wo er vor seinem Computer sitzt und dann spiegelt sich so eine Neonreklame mit so einem Kaktus.
Ach,
oder einer Palme. Eine Palme ja. Ist das, spiegelt sich dann in seiner Brille.
Er sitzt da und schaut hoch und sagt irgendwas Tiefsinniges und gleichzeitig sieht man diese Neonpalme auf seinen Brillengläsern, da wo die Augen sind. Das ist tatsächlich ein sehr geiler Effekt. Das sieht wirklich.
Er macht keinen Sinn, nee, aber es ist schön gefilmt.
Sieht toll aus. Ach, herrlich.
Ja, und beim ersten Mal werden sie halt direkt zurückgeschickt, beim zweiten Mal kommt es dann zu diesem Kampf und dann werden sie nochmal zurückgeschickt.
Das ist auch, wenn sie zurückgeschickt werden, das wird nicht alles nochmal neu gefilmt, dass sie dann nochmal neu eintreten, dass man ein etwas besserer Film hätte einfach diesen Weg, den sie da zurücklehnen, nochmal gefilmt, um das Ganze in, oder man wäre mit einer zweiten Kamera neben der ersten hergelaufen, um das in einem anderen Winkel zu sehen, aber es werden einfach eins zu eins die gleichen Szenen nochmal gemacht.
Es ist schon ein bisschen schneller zusammengeschnitten.
Sagen wir mal, ein Viertel gekürzt.
Ja.
Das sind dann nicht 10 oder 15 Minuten, sondern dann nur statt 15 Minuten 12 oder statt 10 8.
Ja.
Es ist aber gerade dadurch, zieht sich's auch einfach so hin. Man sieht dann die Stelle, wo der Roboter sie angreift und alles nochmal wieder. Und denkst, das habe ich doch gerade alles schon mal gesehen.
Und du weißt auch nicht warum, weil du nicht begriffen hast, dass die Icebox Fusion gerade eingeschaltet wurde.
Ja.
Wobei ich auch bis heute nicht genau weiß, Der Intellectual am Ende sagt nämlich sowas wie, dass die Icebox Fusion ihnen gezeigt hat, dass alles, was sie machen würden, sinnlos wäre gegen Dr. Spider-Jones. Vielleicht sind das auch nur Visionen von einer möglichen Zukunft, die sie haben könnten. Wenn du jetzt sagst, dass vorher tatsächlich dieser Waber-Effekt auch schon war.
Ja, stimmt. Also ich bilde mir ein, dass er war. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe keine Ahnung. Meine Erinnerung an diesen Film.
Der hilft nur eins, wir müssen es nochmal gucken.
Oh mein Gott, ja. Also, ich weiß noch, dass ich, als meine Eltern letztes Wochenende aus der Kirche zurückkamen, muss ich ganz wieder brave Sohn, Papa, du, ich hatte einen ganz tollen Film gesehen und tatsächlich versucht zu erklären, was ich da gerade gesehen habe und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Und jetzt ist meine Erinnerung auch nicht sehr viel genauer. Beim zweiten Mal schauen, also der Waber-Effekt, ich bilde mir ein, dass er auch beim ersten Mal schon da war, dass er zweimal kam. Und dann könnte es eine Vision gewesen sein. Würde Sinn machen.
Ja.
Also sofern dieser Film Sinn macht. Sofern er dieser Film Sinn macht, würde es einen Sinn machen. Ist das ein sinnmachender Film?
Und weil es alles keinen Sinn macht, sollte man sich auch keine Mühe geben, sagt der Intellectual.
Ja. Aber ich finde nochmal, Dr. Spider-Jones, der hat auch so eine Art zu Schauspielern, die herrlich theatralisch übertrieben und einfach so ein Ham-Actor ist. Wenn das alles ein bisschen besser inszeniert wäre, würden mir diese Schauspieler so viel Spaß machen, weil die zum Teil so übertrieben schlecht agieren, dass das wirklich ein sehbarer Film geworden wäre. Also was diesen Film für mich so schlecht macht, ist halt einfach tatsächlich die schlechte Kameraführung. Die Effekte sind ja okay für einen No-Budget-Film. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätten irgendjemanden mit einem Hauch von Kameraerfahrung hinter die Kamera gestellt. Dann wäre das ein Film, den ich auch wirklich ohne Probleme sagen kann, macht euch ein Bier auf und schaut euch diesen Film an. Ihr werdet auf jeden Fall Spaß haben. Und wenn nicht, dann macht euch ein zweites Bier auf oder dreht euch ein Joint oder irgendwas. Und so macht es diesen Film für mich so ein bisschen nicht ganz so diesem Spaßereignis, der er sein könnte. Weil so gerade diese... Ich möchte ihn nicht perfekt haben. Ich möchte ihn nicht von der... ich habe mir neulich mit meinem Vater eine der Folgen aus der aktuellen Staffel von Doctor Who angeschaut. Die schauspielerische Qualität ist durchaus vergleichbar. Aber wirklich ohne Probleme. Bei Doctor Who vielleicht eine Spur besser, aber auch nicht viel mehr als eine Spur. Das ist ungefähr genauso auf dem Level, auch was die Dialoge angeht, ist das, was bei Doctor Who gerade lief, nicht viel besser als das, was ich da jetzt gestern gesehen habe.
Am schlechtesten finde ich eigentlich tatsächlich Red Arrow. Ich finde, Buck Fiesta macht das Ganze durch ordentlich Enthusiasmus wieder wett.
Ja, stimmt. Red Arrow wirkt einfach so ein bisschen fad.
Ja, Spider Jones ist total merkwürdig.
Ja. Ja, stimmt, der ist einfach merkwürdig. Ja. Der ist noch nicht mal übertrieben, sondern der ist merkwürdig. Und das macht ihn irgendwie interessant, weil man den überhaupt nicht in eine Schublade packen kann. Von verrückter Wissenschaftler oder verrückter Bösewicht, der ist einfach drüber und aber auch daneben gleichzeitig.
Ja. Und du kriegst halt auch mit, dass alle daran offensichtlich viel Spaß hatten, den Quatsch zusammenzudrehen.
Ja.
Und wobei am Ende hat man auch so ein bisschen den Eindruck, jetzt haben wir keine Lust mehr, jetzt müssen wir es irgendwie zu Ende bringen.
Ja, das kommt auch so rüber. Aber was ich halt sagen wollte, was der Unterschied zu Doctor Who immer noch ist, bei Doctor Who sitzen halt Leute mit einem größeren Budget und mehr technischer Erfahrung. Also es ist jetzt gemein, Doctor Who, auch die aktuelle Staffel, ist immer noch um Welten besser als das, was ich jetzt gestern gesehen habe. Ich wollte es nur mal gerade ein bisschen gemein runterbrechen. Aber wenn man das, was ich da gesehen habe, das war die Folge auf dem Krankenhausraumschiff, ich kann mir immer nicht merken, wie die hieß, das mit einer schlechten Billigkamera in irgendwelchen, ohne tolle Kulissen getreten, hätte es ungefähr genauso gewirkt. Und Rock'n'Roll Space Patrol mit bisschen mehr Kameraarbeit wäre ein Film, der durchaus auch gezeigt werden kann.
Ja, na, es ist wirklich einfach nur, ich halte mal die Kamera drauf.
Ja, das macht es ein bisschen schade für mich, weil ich wirklich enorm viel Spaß an dem Film gehabt habe. Ich hätte gerne nur ein bisschen mehr tatsächlich Spaß, der nicht einfach nur daher kommt, dass es super schlecht ist, sondern dass auch ein bisschen Qualität mit drin steckt.
Ja. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen so die Audiosprachqualität leidet manchmal auch. Zum einen einfach, weil Musik drüber ist oder auch, wie dieser Agent in dem Pappmaché-Wrestler, den man teilweise nicht wirklich versteht, weil es einfach so schlecht abgemischt ist oder die Mikrofone so schlecht waren.
Ja, zum Teil merkt man halt, da wurde nicht mit einer Tonangel aufgenommen, sondern die Kamera. Das Mikro an der Kamera. Man hört die Leute einfach reden, wenn die so weit weg sind, hört man sie nicht
leise
deutlich.
Reden.
Manchmal wird auch einfach Ton drüber gelegt. Dialog und Monolog wird einfach drüber gelegt. Du siehst, dass sich die Lippen nicht bewegen, aber dass sie das nachträglich vertont haben, was ich eigentlich einen ganz witzigen Effekt finde für so eine Produktion. Das macht schon wieder schräg und das macht schon was. Nur wenn das durchgehend gleich geblieben wäre, diese Tonqualität, hätte es besser funktioniert. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch gestört hat. Was hat denn der... Ja, wir sind jetzt am Schluss bei dem Fine Intellectualized Gentleman. Ich glaube, das geht 10 Minuten oder so, der Schluss.
Das ist jedenfalls sehr lang.
Sehr, sehr, sehr lange, weil ganz offensichtlich, ja, wie du gesagt hast, allen die Luft ausgegangen ist. Und jetzt haben sie nochmal diesen Typen in seine Bibliothek, in Anführungszeichen, gesetzt.
Schließt das Buch, stellt es zurück in den Schrank.
Und Sal badert einfach vor sich hin. Redet darüber, ja, warum geht es um die Liebe? Die Liebe ist das Wichtigste. Wenn ihr, wie ging denn das? Die fordert dann die Zuschauer auf, wen immer ihr neben euch sitzen habt, einen Menschen, ein Ding, einen Platz, eine Person, einen Ort, sagt zu ihm, dass ihr, ich liebe dich mit aller Kraft. Ich habe dann in dem Moment tatsächlich versucht gehabt, zu meiner Kaffeetasse zu sagen, ich liebe dich mit aller Kraft.
Irgendwas sagt er auch von wegen...
Er spricht auch direkt in die Kamera, also der wird die fette Wand komplett durchbrochen.
Ohne die Liebe kommen einem Tage vor wie Wochen und Wochen wie... Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Das ist... Ja, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Das ist so sinnlos.
Aber er schauspielert das eigentlich auch ganz gut.
Ja, das macht auch Spaß, dem zuzuschauen. Also tatsächlich ist das auch ein bisschen besser gefilmt, aber nur so unwesentlich. Dem könnte man auch eine Weile zuschauen.
Es ist eine richtige Kulisse, die angemessen ist für das, was sie darstellen will, sagen wir mal so.
Ja, genau. Im Vergleich mit dem, was der restlichen Film an Kulissen so zu bieten hat. Ist das tatsächlich, man kann es sich vorstellen, mit viel gutem Willen ist das eine Bibliothek. Oder mit etwas gutem Willen.
Mit vier Büchern.
Nicht mal mit viel, sondern mit etwas gutem Willen funktioniert das ohne Probleme als Bibliothek. Mit vier Büchern. Aber es sind alte Buchrücken, zumindest drei, außer dem Buch, das er sich dann aussucht.
And what exactly is the Mitre's March? Let us...
Und dann kommt der Abspann. Das ist so willenlos. Es ist so willenlos. Das ist ja schon echt wieder Kunst. Um unglaublich. Toll. Also ich bereue es nicht, diesen Film gesehen zu haben.
Zweimal
gesehen zu haben.
Nee, ich würde mich
erst bereuen, ihn dreimal gesehen zu haben.
Ich habe mich ja das öfter noch wiedergefunden, wenn ich auf der Arbeit war und irgendwie Unterhaltung brauchte, dass ich den einfach nebenbei angemacht habe und dann so habe laufen lassen. Um den Dialog einfach so nochmal zu genießen.
Das könnte ich mir vorstellen, dass ich das mache. Genießen. Genießen, oh mein Gott.
Leider haben die danach, das ist glaube ich mehr oder weniger der einzige Film in Anführungsstrichen. Ich glaube, der Regisseur, den findet man auch bei YouTube, hatte noch einen noch kürzeren Film gemacht, wo es um Piraten gibt, die allerdings auf der Straße auch in Autos irgendwie unterwegs sind. Mhm. Ich habe da ganz kurz reingeschaltet. Also es sah schon deutlich hochwertiger aus als Rock'n'Roll Space Patrol. Was mich so ein bisschen abschreckt, ist, dass es keinen Dialog gibt. Also die sprechen halt nur mit Arr, den ganzen Film über.
Oh mein Gott.
Und gerade der Quatschdialog bei Rock'n'Roll Space Patrol hat mir halt gut gefallen.
Ja, stimmt. Das ist... Es würde dem Ganzen etwas sehr Wichtiges fehlen. Andererseits, das ist eigentlich auch kein großer Dialog.
Aber Rock'n'Roll Space Patrol hat auch bei YouTube über 30.000 Klicks auf alle Fälle.
Okay, ja, also scheinbar durchaus etwas, was auch ein DVD-Release rechtfertigen könnte. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das zumindest eine Fangruppe generiert, so ein Film. Das hat was Kultiges. Wenn man das richtig anlegt, kommen da bestimmt durchaus Leute zusammen, die sich sowas gerne anschauen. Und ich glaube, der lief auch auf diversen Festivals, habe ich gelesen.
Ja, es ist auch beim No Budget Nightmare Podcast, unter der Episode ist dann ein Kommentar, wo dann so drin steht, den Film hat mein Dad mit seinen Kumpels zusammen gemacht und jetzt kannst du ihn sogar bei Netflix streamen. Gut gemacht, Dad. Sehr schön.
Oh, oh Mann, ist das schrecklich. Das ist cool. Das ist wirklich cool.
So, und beim nächsten Mal gucken wir dann Verducken, The Rock Opera of Doom.
Nee, das schaue ich mir nicht an. Den hast du mir gestern geschickt und den schaue ich mir definitiv nicht an. Dieser Film sprengt alles, was ich bereit bin, mir einen schlechten Film anzuschauen. Den schaue ich mir nicht an. Ich werde ihn verlinken, aber ich werde ihn nicht nochmal anschauen. Und ich habe nur kurze Ausschnitte. Nein, ich weigere mich, das anzuschauen. Das ist echt, das war schlimm. Hast du noch irgendwas zu sagen sonst zu dem Film?
Zu dem Film?
Weil nicht. Du hattest angedeutet, dass du eventuell etwas für den Bücherschrank hast.
Genau. Hatte ich mir vorher noch überlegt. Wenn ich dachte, ich bin hier schon zu Gast, dann muss ich ja auch was für den Bücherschrank liefern. Und ich rede jetzt nur aus sehr lange zurückwährender Erinnerung. Und zwar das Buch Picknick am Wegesrand von Boris und Arkadi Stugatzki. Mhm. Es geht um einen Zwischenfall mit Aliens. Also die Aliens sind offensichtlich auf der Erde gelandet, sind aber wieder weg. Ich glaube, niemand hat sie auch so wirklich gesehen oder wahrgenommen. Und die haben aber in einer bestimmten Zone haben die halt Artefakte hinterlassen. Und in dieser Zone passieren auch ganz merkwürdige Dinge. Da gibt es irgendwelche Anomalien, irgendwelche Schwerkraftanomalien, wo die Schwerkraft schwerer wird oder aufgehoben wird. Und außenrum hat sich halt so eine Gruppierung gebildet, die in diese Zone eindringt, um dann halt diese Artefakte daraus zu bergen. Es ist aber im Prinzip sehr viel philosophischer dann auch. Dass es in der Mitte dieser Zone soll es einen Raum geben, der einem sämtliche Träume erfüllen kann. Aha. Und man verfolgt halt einen von diesen, die nennen sich Stalker, die da reinwandern, der halt auch diese Artefakte birgt. Ich weiß nur noch, dass es ein Artefakt gab, das nannte sich die Nullen. Das waren einfach nur so Behälter, die hatten einen Deckel und einen Boden und dazwischen war nichts. Aber es war halt ein Gebilde in sich.
Okay, ja, ja.
Und es wusste auch keiner, wofür das gut war, Allerdings waren die Dinger dann halt sehr wertvoll, wenn man die da rausgeholt hat und sie weiterverkaufen konnte, dass irgendjemand damit forschen konnte oder sich irgendwo hinstellen.
Das erinnert mich an von Frederick Pohl, die Gateway-Trilogie, die Sache mit den Artefakten, außerirdische Artefakte weiter zu verkaufen, ohne zu wissen, wofür man sie brauchen kann, aber einfach, dass es sie gibt, macht sie wertvoll und Sammlerwert.
Und es ist halt auch nicht so gut für die Leute, die außenrum wohnen. Ihr brecht auf?
Ja.
Okay.
Wir müssen jetzt euch ein Baby überreichen.
Okay, dann nehme ich noch ein Baby auf den Schoß, dann haben wir...
Pass auf, du bist noch mit dem Mikro verbunden.
Oh ja, das könnte gefährlich werden. Ja.
Aha.
Komm noch mal her. Komm noch mal her.
Hallo.
Hallo.
So. Du machst noch kurz mit.
Ja, wir haben Zuwachs bekommen.
Das ist Joscha. Joscha, sag mal Saurier. Super. Sag mal Blume. Blume.
Jetzt funktioniert es nicht mehr.
Aber das wichtige Wort hast du gesagt, ne?
Ja.
Und diese Zone ist halt für die Leute außenrum auch nicht gerade ungefährlich, denn der hatte auch eine Tochter gehabt, die irgendwie mutiert war. Die hatte irgendwie, sie haben sie mal Äffchen genannt, weil sie wohl so unglaublich lange Haare hatte am ganzen Körper. Da wird aber auch nicht näher drauf eingegangen. Das ist halt so, irgendwie am Rand wird sowas dann immer nur erwähnt. Gibt es auch eine Verfilmung von, wo auch die beiden Autoren das Drehbuch zugemacht haben, die allerdings nicht sehr viel von dem widerspiegelt, sondern wirklich nur diese Reise von diesem Stalker ist, der mit zwei Kunden dann in diese Zone vordringt, um diesen Raum zu finden. Und war die Vorlage für ein Computerspiel, das, glaube ich, Anfang der 2000er rauskam, das auch Stalker heißt. Da wurde das Ganze allerdings dann nach Tschernobyl verlegt.
Aha.
Genau, das habe ich in Erinnerung, dass es sehr gut war, dieses Buch.
Sehr schön.
Und mich sehr bewegt hat.
Ja, ich finde ja sowieso, dass unser Bücherschrank hauptsächlich aus solchen Büchern besteht, an die man sich aus irgendeinem Grund erinnert.
Ja.
Das haben wir bislang auch immer so gemacht, die aus irgendeinem Grund einen persönlichen Bezug zu uns haben.
Und sonst wollte ich noch sagen, dass mich euer Podcast dazu gebracht hat, wieder verstärkt in alte Star Trek-Folgen reinzuschauen.
Ach, schön.
Nicht, weil ich jetzt so der große Trekkie bin, sondern weil ich auch für mich festgestellt habe, dass das auch so ein bisschen wegen der Nostalgie relativ entspannend ist, wenn man sich dann so eine mal mehr, mal deutlich weniger aufreibende Geschichte von Star Trek Next Generation zumute führt.
Das stimmt. Die sind manchmal schon sehr entspannend, die Geschichten. Das fällt mir jetzt auf, seit ich wieder mehr Next Generation und überhaupt wieder mehr Star Trek schaue als früher. Das hat was Beruhigendes für Seele und Gemüt und für den Blutdruck.
Und nach einer Folge Enterprise kann ich auch sagen, dass das Schlimmste an der Serie die Titelmelodie ist.
Ja, ich glaube, da wird ja wahrscheinlich keiner so ohne weiteres widersprechen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Titelmusik eine besonders große Fanbase hat.
Nee.
Naja.
Mein erster Gedanke war Bryan Adams, als sie anfing.
Gut. Ja, dann war das jetzt, ich glaube, damit bist du jetzt möglicherweise unser erster Gastcaster. Es sei denn, Ture ist schneller mit Blade Runner schneiden. Dann ist Klaus Philipp der erste Gastcaster. Aber ich fürchte mal, nein, ich vermute, dass ich wieder schneller
bin. Aber ab wann ist man denn ein Gastcaster? Weil Tures Frau hat ja auch schon mal mitgemacht. Ist die Gastcasterin oder ist die jetzt fester Bestandteil?
Gastcaster ist von außerhalb der Sockenpuppenrepublik.
Ach so.
Das heißt, Sockenpuppenrepublik ist auch der Sumpf und der Röttcast und die Nabelshow und das wären eben Ture, Markus und ich, aber eben auch Karin und Tobi und von außerhalb ist dann Gastcaster. Das heißt, Klaus Philipp war schon mal im Röttcast zu Gast, aber eben noch nicht Data sein Hals. Und der spricht dann jetzt gerade in diesem Moment oder vorher mit Markus und Ture über Blade Runner. Das ist dieser Film, den ich da vorhin so schlecht habe aussehen lassen.
Androiden träumen von elektrischen Schafen.
Genau.
Sprechen Sie auch über die Fortsetzung?
Soweit ich weiß, wollen Sie da eine eigene Folge drüber machen, weil das schon zu sehr ausgeartet wäre. Aber da, ich bin da nicht informiert. Ich bin da komplett draußen gewesen, weil ich da gerade in Urlaub war und kann das nur hier anteasen, dass es vermutlich die nächste Folge ist, die hier bei Delta Side heißt. Vorsicht,
ich bin schon
nicht am Mikrokabel nicht am Mikro ziehen.
Dann müssen wir jetzt aufhören.
Gut, bevor hier der Podcaster-Nachwuchs die Mikrofone zertrümmert, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier.
Darf ich noch kurz erwähnen, dass der Sohn auch schon mal Data gesagt hat?
Der Sohn hat also Markus etwas voraus. Er weiß, wie Data ausgesprochen
wir haben nämlich, der Sohn ist ja auch häufig mal sehr, sehr früh morgens wach. Dann bin ich mit ihm runtergegangen und habe ihn ein Breichen gemacht und habe mich dann noch auf die Couch gefläzt und eine alte Star Trek-Folge geguckt und dann stand er da, guckte da auf den Monitor und sagte, das ist Data. Und Joscha sagte, Data.
Hui.
Kannst du noch mal Data sagen?
Sag mal Data. Data?
Data?
Data? Funktioniert nicht.
Grinst vor sich hin.
Das kriegen wir heute nicht mehr hin. Ihr müsst jetzt zu Hause selber Data sagen und wir verabschieden euch jetzt. Und falls ihr,
du bist auf alle Fälle das erste Baby im Podcast.
Das bist du auf jeden Fall. Ja, was ich jetzt gerade nicht vorlese, ist Feedback und Hörermails, weil ich auch nicht weiß, ob die in der anderen Folge das vielleicht gemacht haben oder wahrscheinlich auch nicht. Wir haben für die letzten Folgen nämlich eine Menge Kommentare bekommen, weil jetzt aber die Leute, die zu den Folgen beteiligt waren, dann wahrscheinlich jetzt gerade hier und bei den anderen nicht anwesend sind. Macht es nicht viel Sinn, die vorzulesen. Ich möchte euch einfach nur bitten, wenn ihr Lust habt, zur Data Sein Timelash oder Data Sein Data Folge auch euch an den Kommentaren zu beteiligen, lest die mal durch auf www.data-sein-hals.de. Hinterlasst gerne selber einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall. Gerade zur Timelash Folge ist viel, viel geschrieben worden. Und oder lasst uns einen Kommentar zu dieser Folge, was ihr von Space, Rock'n'Roll, Space Patrol, Action is Go haltet. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, kontakt@data-sein-hals.de. Dasselbe geht auch über Twitter, Facebook und Instagram. Da müsst ihr uns einfach suchen und finden. Und gebt uns Bewertungen, Sterne, Bestechungen, Geschenke, ihr wisst jetzt, wie es geht, wenn ihr beim letzten Mal zugehört habt. Und wenn nicht, dann werde ich es nicht nochmal wiederholen, es ist mir nämlich peinlich.
Ich habe auch gedacht, wenn wir uns wieder mal zusammensetzen, um einen schlechten Science-Fiction-Film zu besprechen, vielleicht nicht ganz so schlecht. Mir ist nämlich heute durch Zufall wieder die Billig-Variante von Barbarella unter die Augen gekommen.
Billig-Variante von Barbarella? Ja,
Galaxina. Das wäre doch was.
Das wäre was. Und mit dieser Aussicht lassen wir euch jetzt da draußen in der Galaxis alleine. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Kannst du auch nochmal Tschüss sagen?
Sag mal Tschüss. Sag oder nochmal Saurier. Ich schäme mich.
So, ich befinde mich jetzt auf der Rückreise aus dem Sektor 219a, Außenposten 11. Und so ist die Deutsche Bahn will und sie will diesmal etwas entspannter und luxuriöser im Speisewagen bei Bier und Laugengebäck. Schön mit Käse belegt und warm gemacht. Super geil. Wenn ihr den Lars noch weiter hören wollt oder wenn ihr diese Folge noch mal hören wollt, dann geht auch auf die Lauschzwiebel. Hört euch seinen Podcast an. Das findet ihr unter www.lauschzwiebel.podcaster.de und seid so nett und wenn das möglich ist, ich weiß nicht, ob das ist, aber vielleicht ist es, ich denke schon, dann hinterlasst auch da einen freundlichen Kommentar. Der Lars und der Herr Luther, die werden sich freuen.
Entschuldigung.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.